Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. Diese Episode entstand in Kooperation mit Kärnten Werbung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute zu einer unserer Kärnten-Spezialepisoden begrüßen zu dürfen. Wie wunderbar es im Süden unseres Landes ist und welche zahlreiche Möglichkeiten sich dort bieten, um mehr Balance im Leben zu finden, das hat mein Kollege Patrick Schuster für Sie in Kärnten vor Ort recherchiert. Ich selbst mag Kärnten sehr. Ich liebe die einzigartige Landschaft aus Bergen, Seen, Wäldern und Wiesen und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei der kommenden Episode.
Na, gut geschlafen? Sollte Ihre Antwort Nein lauten, darf ich Sie beruhigen. Damit sind Sie nämlich nicht alleine. Laut Bericht zum Weltschlaftag des Vorjahres kämpfen hierzulande nämlich rund 25-30% der Bevölkerung mit Ein- und Durchschlafproblemen. Aber nun die gute Nachricht. Erholsamen Schlaf kann man lernen. Worauf es dabei ankommt, weiß einer ganz genau. Der Schlafmediziner Dr. Bruno Pramsola. In dieser Episode erklärt er, warum Schlafprobleme immer mehr zur Volkskrankheit werden, welche nun die ideale Schlafdauer ist und was wir tun können, um unsere Schlafqualität zu optimieren und warum auch zu viel des Guten schlecht sein kann. Und warum guter Schlaf im entlegenen Kärntner Hochtal Bad Bleiberg zu Hause ist. Hallo Herr Dr. Pramsola.
Guten Tag.
Wir sind heute, ich muss fast sagen, bedauerlicherweise nicht im schönen Kärnten. Wir treffen uns heute hier in Wien. Der Grund ist, wie wir damals unsere Kärnten-Tour für diese Podcast-Reihe gemacht haben, waren Sie gerade in Paris bei den Olympischen Spielen. Und ich glaube, nirgendwo sonst ist ausreichender Schlaf und erholsamer Schlaf so wichtig wie dort für Olympionikinnen und Olympioniken, um Höchstleistungen zu erbringen. Das bringt mich auch schon zur ersten Frage. Warum ist erholsamer Schlaf für den Organismus so wichtig und was versteht man eigentlich unter erholsam?
Also die Schlafmedizin hat ja während der letzten Jahrzehnte große, große Fortschritte gemacht und hat man bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts kaum etwas gewusst, was in unserem Gehirn während des Schlafes passiert. So ist der Blick mittlerweile deutlich differenzierter. Und so der erholsame Schlaf ist durch so 7-8 Punkte gekennzeichnet. Der eine ist, dass wir die richtige Schlafstadienverteilung haben. Wir wissen, dass wir einen oberflächlichen Schlaf haben, so von circa 5-10% der Nacht, dann 50% Schlafstadien 2 und den Rest, nämlich 25% REM-Schlaf und 25% Tiefschlaf, teilen sich diese beiden Schlafstadien. Und das Wichtige ist, dass diese Schlafstadien gut verteilt sind, ungefähr so, wie ich es jetzt gesagt habe, ähnlich wie wenn Sie mit einem Auto in die Waschstraße fahren. Ist auch wichtig, das Wasser, der Schaum, dann der Föhn. So sollen, es ist nicht nur der Tiefschlaf, viele glauben, der Tiefschlaf ist das Allerwichtigste, sondern es ist der Mix wichtig zwischen Tiefschlaf, Traumschlaf. Wir träumen also jede Nacht mehrere Stunden, obwohl wir uns nur ganz kurz daran erinnern. Und dann haben wir eben 50% oberflächlichen Schlaf. Dann hängt der erholsame Schlaf ab von der Dauer. Die beträgt so in Mitteleuropa circa 7-8 Stunden. Es gibt dann Leute, die sind Kurzschläfer, die sind mit 6 und weniger Stunden zufrieden. Dann gibt es Leute, die brauchen 10 und mehr Stunden. Auch das ist alles normal. Dann natürlich von den Unterbrechungen des Schlafes, wie oft wir in der Nacht wach liegen. Dann wichtig ist, dass man gut getaktet zu Bett geht. Je rhythmischer das vor sich geht, desto besser. Dann kann der Schlaf gestört sein durch Schlafstörungen. Da gibt es 4-5 sehr häufige Schlafstörungen. Und dann gibt es auch Nächte, wo wir eigentlich wenig geschlafen haben und trotzdem haben wir am nächsten Tag das Gefühl, wir sind gut ausgeruht. Das heißt, das Ganze ist auch ein sehr variables und flexibles System.
Das war jetzt schon ziemlich ausgeholt und ziemlich in die Tiefe gehend. Was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist die Schlafdauer, die ideale Schlafdauer, die Sie mit 7-8 Stunden im europäischen Raum beziffern. Googelt man, findet man Zahlen von bis. Jetzt ist es so, was ist, wenn ich eigentlich mehr als diese 7-8 Stunden schlafe und sagen wir, ich schlafe 10 Stunden? Ist es so, dass es tatsächlich zu viel des Guten gibt? Welche Auswirkungen hat ein Schlaf, der deutlich über die empfohlene Schlafdauer hinausgeht?
Also es gibt, wie ich gesagt habe, einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, die brauchen 10, 12 Stunden und das ist alles normal. Das Kriterium ist in Wirklichkeit, bin ich am nächsten Tag erholt und ausgeschlafen, und normalerweise sollte man tagsüber keine Schlafattacken haben. Also wenn ich ein guter Schläfer bin und dann einen Mittagsschlaf mache, dieses Powernapping, das ist in Ordnung, aber wenn die erholsame Qualität des Schlafes fehlt und wenn ich tagsüber mehrfach so schläfrig werde, dass es zu Schlafattacken kommt, dann sollte man einen Schlafmediziner aufsuchen.
Das heißt, es geht um langes, aber schlechtes Schlafen in dem Fall.
Genau. Das ist so genau der Punkt der nicht erholsamen Qualität des Schlafes, und dann sollte man auch ein Schlaflabor aufsuchen.
Risiken, denen man dann ausgesetzt ist, ist beispielsweise ein gesteigertes kardiovaskuläres Gesundheitsrisiko, das liegt am Stress, oder worauf lässt sich das zurückführen?
Genau, also es ist so, dass es 4 bis 5 häufige Schlafstörungen gibt. Sehr, sehr häufig das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, das pathologische Schnarchen mit Atemaussetzern, wobei dann jeder Atemaussetzer zu einer Sauerstoffentsättigung führt. Und das macht dann eine Stressreaktion von nur wenigen Sekunden. Das heißt, die Leute schlafen an sich 7 bis 8 Stunden, aber sagen am Morgen, ich bin nicht erholt vom Schlaf. Und da sollte man hellhörig werden und ins Schlaflabor schicken. Es ist dann auch so, dass das sind Patienten, die alle mehrere Risikofaktoren haben. Das sind viele übergewichtig, haben viele eine Fettstoffwechselstörung, haben einen erhöhten Blutdruck und sind auch zuckerkrank. Und dann gesellt sich zu dem Ganzen die Obstruktion, aktive Schlafapnoe dazu, wobei jeder dieser Faktoren den anderen um den Faktor 2,5 erhöht.
Wow. Deutlich verbreiteter als das Problem des zu langen Schlafens sind, wir haben es auch schon ganz kurz angesprochen, zu kurze Nächte, geplagt von Ein- und Durchschlafproblemen. Wie kommt es, dass Frauen jeden Alters häufiger betroffen sind als wir Männer?
Ja, darüber rätselt man noch ein bisschen, aber es ist möglicherweise wirklich die Tatsache der Doppel- und Dreifachbelastung, und vielleicht auch viele dieser Patienten haben sozusagen unter Anführungszeichen einen Risikofaktor, nämlich den sogenannten maladaptiven Perfektionismus.
Was hat es damit auf sich?
Genau, also sozusagen, es ist ja gut, wenn man perfektionistisch ist, dann liefert man eine gute Arbeit ab. Das kann man aber auch übersteigern. Und sozusagen, das sind zum Beispiel jene Studenten, die ihre Masterarbeit nie fertig bekommen, weil ja täglich was Neues produziert wird, und das will ich auch noch hineinbringen, sozusagen. Und dieser Überperfektionismus begleitet dann von weiteren Stressfaktoren. Corona-Pandemie ist gerade vorbei. Wir haben Probleme vielleicht mit der Kindererziehung, in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz. Das ist sozusagen ein Bedingungsgefüge, gemeinsam mit dem Perfektionismus, dass man dann 1, 2 schlechte Nächte hat, und plötzlich beginnt man sich auf den Schlaf, der normalerweise völlig automatisch funktioniert, zu konzentrieren. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann ist der Schlaf weg.
Hat man verloren.
Dann hat man verloren.
Ja, das ist ja gewissermaßen eine Abwärtsspirale, die sich damit in Gang setzt.
Genau, also ich erinnere mich an eine Patientin, die bei uns war, die hat bei uns ihr 50-jähriges Jubiläum des Nichtschlafens gefeiert. Das ist dann eine Erkrankung, die sehr zur Chronifizierung neigt, und etwa 70% dieser Patienten werden das tatsächlich nicht mehr los, obwohl es eigentlich eine wunderbare Psychotherapie gibt, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie, wo man diese Spirale wieder zurückgeht und den Leuten wieder schlafen lernt.
Also diese 50 Jahre sind aber ein Einzelfall.
Das ist ein Einzelfall, aber es gibt Leute, die tatsächlich dann ein ganzes Leben lang schlecht schlafen. Die typischen Symptome dieser Erkrankung sind ja Ein- und Durchschlafprobleme und subjektiv das Gefühl des nicht erholsamen Schlafes, die schlechte Schlafqualität, ständig das Gefühl, ich bin nicht ausgeschlafen.
Widmen wir uns gleich den Punkten, was man tun kann, um gut zu schlafen, würde ich sagen. Davor aber noch ganz kurz, Sie haben es angesprochen, die Corona-Pandemie, hat die Nachwirkungen, die sich immer noch auf unsere Schlafqualität niederschlagen?
Ja, gibt es von einer Kollegin, von der Frau Dr. Holzing aus Wien, eine sehr schöne Untersuchung dazu, welche Langzeitfolgen das Ganze hat. Das war natürlich ein über Jahre erhöhter psychosozialer Stress mit Arbeitslosigkeit, mit Krankheit in der näheren Umgebung. Eben, und noch einmal, und das dann kombiniert mit persönlichen Risikofaktoren kann dann bedingen, dass man plötzlich beginnt, den Schlaf zu beobachten. Und dann gibt es zwei Wege sozusagen. Der eine ist in der Nacht, wo man schlecht ein- und durchschläft. Und der andere ist bei Tag, wo man dann beginnt, sich tagsüber zu schonen, Ruhepausen einzulegen etc., sodass in Wirklichkeit dann 24 Stunden, nicht nur die Nacht nämlich, sondern 24 Stunden von diesem Erkrankungsbild eingenommen werden.
Bevor wir jetzt zu den Dingen kommen, die wir tun können, um gut zu schlafen, noch eine Frage. Generell ist es so, dass Schlafprobleme geschlechtsunabhängig immer häufiger auftreten. Der Blick in die Statistik, der belegt das ein Phänomen unserer schnelllebigen Leistungsgesellschaft oder woran liegt's?
Also ich würde als Schlafmediziner versuchen, einen sehr differenzierten Blick auf Schlafstörungen zu haben. Also man sagt, zwischen 30 und 40% der Bevölkerung haben eine Schlafstörung. Und wenn man das jetzt so aufsplittet, dann fallen 10 bis 15% auf das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, also Atemaussetzer in der Nacht. Dann im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Es gibt keine psychiatrische Erkrankung, die nicht mit Schlafstörungen einhergeht. Aber Hauptmerkmal der depressiven Störung ist ein Etappenschlaf. Da können die Leute zwar gut einschlafen, schlafen dann aber nur bis 3-4 Uhr morgens. Da ist die Lebenszeitprävalenz für Frauen auch extrem hoch. Das dritte ist das Restless-Leg-Syndrom, das extrem häufig übersehen wird und nur im Schlaflabor wirklich auch gut diagnostizierbar ist, weil ca. 70% der Patienten mit diesem Syndrom der unruhigen Beine haben zusätzlich periodische Beinbewegungen im Schlaf. Und das letzte Spektrum ist dann diese sogenannte insomnische Störung, diese stressverursachte Schlechtschlafenstörung, die auch ca. 10% der Bevölkerung betrifft. Also deswegen machen wir auch zu Beginn eines jeden Aufenthaltes eine ausführliche Fragebogenuntersuchung plus eine Schlaflaboruntersuchung, dass man dann auch wirklich das Richtige behandelt.
Mit Aufenthalt beziehen Sie sich gerade auf das Bleibwerk, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Das waren ja jetzt alles pathologische Ursachen für Schlafprobleme. Vielleicht gibt es auch viel banalere, nennen wir sie mal Schlafräuber. Könnte man die vielleicht beim Namen nennen? Was führt denn dazu, dass wir nächtens schlechter schlafen?
Eine Geschichte ist sicher sozusagen der soziale Jetlag, dass man einfach, wir haben die Nacht zum Tag gemacht und wenn man so auf Europa einen Blick vom Satelliten aus wirft, es ist unglaublich, überall wo wirtschaftliche Power ist, ist es taghell und da bleibt man natürlich dann, man lebt letztlich gegen seine innere Uhr, man bleibt in der Nacht lang auf und muss dann aber in der Früh trotzdem heraus, weil die Arbeit beginnt trotzdem um 8 Uhr morgens und ist dann sozusagen ständig in einem Schlafdefizit und da gibt es auch schöne sogenannte aktometrische Untersuchungen an jungen Leuten dazu, die dann versuchen, am Wochenende den Schlaf irgendwie nachzuholen, was leider nicht gut geht.
Jetzt wollen wir uns aber gar nicht zu lange mit schlechtem Schlaf aufhalten. Kommen wir dazu, was wir tun können, jeder und jede für sich, um den Schlaf zu optimieren. Was sind denn entscheidende Faktoren für erholsame Nächte? Was können wir denn tun, um besser zu schlafen?
Also in Wirklichkeit sollte man versuchen herauszufinden, welcher Chronotyp man ist. Im Groben gibt es die Lerchen und die Eulen. Die Frauen neigen eher dazu, eine Lerche zu sein, sprich früher ins Bett und früher auf. Und die Männer sind vom Chronotyp her eher gehen ein bisschen später ins Bett und stehen später auf. Das ist alles normal und gut. Und am besten findet man heraus, welchen Chronotyp man hat, indem man im Urlaub so nach circa 4-5 Tagen einmal schaut, wann fallen mir denn am Abend die Augen zu. Das ist der Zeitpunkt, wo man dann eigentlich üblicherweise zu Bett gehen sollte. Ein guter Indikator ist, dass das Hirn schlafbereit ist, wenn man im Bett liegt, ein Buch liest und sich plötzlich an den letzten Satz nicht mehr erinnert. Da kippt der Neurotransmitterhaushalt in den Schlafmodus und das ist an sich der Zeitpunkt, wo man einschlafen sollte. Und dann sollte man versuchen zu schauen, wann wache ich am Morgen auf und dann weiß man einerseits, wann sollte man zu Bett gehen, wann sollte man aufstehen und wie viel Schlaf brauche ich pro Nacht.
Jetzt kommen wir zum Bleiberg. Dort sind Sie nämlich wissenschaftlicher Leiter der Schlafmedizin am FX Meyer Retreat Bleiberg in Bad Bleiberg in Kärnten. Und dort ist das Schlafen somit gewissermaßen Ihr Hauptberuf. Also Sie helfen Gästen quasi, Ihren erholsamen Schlaf wiederzufinden. Wie genau sieht das denn aus und wie gelingt das? Sie haben schon vom Schlaflabor gesprochen.
Genau, also sozusagen vor jeder guten Therapie sollte eine gute Diagnose stehen. Das heißt, man sollte auch wirklich das Richtige behandeln. Ist es ein Restless Legs oder ist es ein obstruktives Schlafapnoe oder ist es eine wirklich stressverursachte Schlafstörung? Und wenn es eine stressverursachte Schlafstörung gibt, dann gibt es ein ganz toll erprobtes Therapieprogramm. Das ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie. Gibt es seit 10 Jahren, wird leider nur sehr, sehr spärlich angeboten insgesamt in Europa, aber wirkt wunderbar. Und wir haben unsere Patienten auch alle nachbetreut und die Daten erhoben und es ist auch ein super Langzeiteffekt und funktioniert ohne Medikamente. Insgesamt teilen wir uns das Feld mit der Psychologin, die bei uns tätig ist und da gibt es 4 Module. Das eine ist Psychoedukation, Aufklären über guten Schlaf und wie Schlafen in unserem Gehirn funktioniert. Dann weiß man, dass diese Erkrankung eine sogenannte Hyperarousal Disturbance ist, also eine Übererregbarkeit des Gehirns, die man sogar auch nachweisen kann im Schlaflabor. Das heißt, Entspannungstherapien, diverse Entspannungstherapien bieten wir an, aber Entspannungstherapien alleine sind zu wenig. Das dritte Modul umfasst dann Schlafrestriktion. Man verkürzt die Schlafzeit paradoxerweise und das muss man den Leuten gut erklären, warum man das macht. Ganz einfach zusammengefasst, es gibt sozusagen den Quotienten der Schlafeffizienz. Das ist jene Zeit, die ich schlafe, dividiert durch die Zeit, die ich im Bett liege, mal 100. Wenn ich also 8 Stunden schlafe, 8 Stunden im Bett liege, 8 dividiert durch 8 ist 1 mal 100 ist 100% Schlafeffizienz. Diese Patienten gehen dann oft lieber früher ins Bett und stehen um 7 Uhr in der Früh auf, liegen vielleicht 8-9 Stunden im Bett. Und wenn man die dann fragt, wie viele Stunden haben sie geschlafen, dann sagen sie, ja, vielleicht 4, 5, wenn überhaupt. Und ich kann die Schlafstörung jetzt entweder behandeln, indem ich ein Medikament gebe, dann schläft er länger, oder aber ich verkürze die Bettzeit. Wenn der nur jetzt 5, 6 Stunden im Bett liegt und auf 5, 6 Stunden dann schläft, dann ist auch wieder 100% Schlafeffizienz. Und das macht man zeitlich begrenzt, sozusagen über 10 Tage, dass der Organismus wieder in einen guten Rhythmus kommt.
Ist das etwas, das man zu Hause umsetzen kann? Oder würden Sie
also
darüber
abraten? Also es gibt auch das Ganze als ambulantes Modell. Das Feine des stationären Aufenthaltes ist, dass die Patienten jetzt einmal 10, 14 Tage nicht funktionieren müssen. Also es ist als Therapeut schwer, jemanden zu verkaufen, bleiben Sie nur heute Nacht 5, 6 Stunden im Bett, wenn der am nächsten Tag arbeiten muss. So weiß der, ich brauche am nächsten Tag nichts leisten, ich darf allerdings tagsüber auch nicht schlafen, sozusagen. Der zweite Teil dieses Moduls ist dann die sogenannte Stimuluskontrolle. Überschrift: Im Bett wird nur geschlafen und geschlafen wird nur im Bett, sonst nirgends, nicht auf der Couch, nicht im Wohnzimmer, nicht tagsüber, sondern sozusagen der Anreiz zu schlafen soll wieder wirklich vom Bett kommen und das kann man auch gut kombinieren, diese beiden Interventionen. Funktioniert auch wunderbar, die Leute müssen nur verstehen, was der wissenschaftliche Hintergrund ist. Und das letzte Modul ist dann das sogenannte kognitive Umstrukturieren. Das ist genau der Punkt, wo eben die Leute am Abend ins Bett gehen, das Bett sehen und sich denken, furchtbar, die letzten 3 Monate habe ich schlecht geschlafen, warum sollte ich heute gut schlafen? Das macht dann auch wieder die Psychologin, die versucht, diese negative Gedankenspirale zu unterbrechen.
Also in 3 Schritten zu gutem Schlaf?
Ja, insgesamt sind es 4 Schritte und funktioniert wirklich wunderbar und ohne Medikamente.
Das heißt quasi in 4 Schritten zu gutem Schlaf.
Genau.
Modul 3, im Bett wird nur geschlafen. Das impliziert auch, dass das omnipräsente Smartphone im Bett nichts zu suchen hat.
Genau. Also sozusagen, wir haben jetzt echte Schlafzimmer bei uns eingerichtet, wo manche Gäste staunen, es ist kein Fernseher drinnen. dass man am Abend, dass ein eigener Punkt ist, darum auch abends zur Ruhe kommen, dass man so um 22, 23 Uhr sich hinsetzt, wir haben ein Tagebuch drum, wo man einschreibt, was bedrückt mich, was sind meine Sorgen. Und das sagen wir den Leuten, dass sie dann das auch zu Hause weiterführen, dass wenn man in der Nacht erwacht und es kommen dann die Gedanken an die, was am nächsten Tag zu erledigen ist, dann kann man sich sagen, das steht schon in dem Buch drinnen, ich brauche mich jetzt nicht damit beschäftigen, weil ein ganz wichtiger Punkt ist auch, unser Gehirn ist leider in der Nacht nicht lösungskompetent. Es fallen uns für Probleme tagsüber immer Lösungen ein, in der Nacht nicht.
Kenn ich so gut.
Und man nimmt an, dass das bedingt ist durch das Melatonin, das uns an sich in den Schlaf wiegt, aber es hat offensichtlich auch einen gewissen depressiogenen Faktor dabei und macht, dass dieses im Kreisdenken nicht gut unterbrechbar ist. Das lernen wir den Patienten dann auch, dass sie aus dieser Schleife herauskommen und dass man am Abend dann zu einer bestimmten Zeit auch sagt, Handyschluss, ich schaue auch gar keine Nachricht mehr an. Sozusagen der eine mittlerweile sehr bekannte Anteil ist der Blaulichtanteil. Aber es gibt auch gute Untersuchungen, die sagen, es ist vielleicht die Botschaft, die gerade die noch hereinkommt,
die dann aufwühlt.
Wie diese.
Genau. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Bleiberg, das ist ein FX Meyer Retreat. Das heißt, es wird nach FX Meyer gelebt und auch gefastet. Hat vielleicht auch unsere Ernährung Auswirkungen auf unseren Schlaf? Und haben Sie dahingehend vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Sozusagen die große Linie ist, um irgendwie ein langes Leben zu haben, sind so 4, 5 Punkte. Und da gibt es einen sehr schönen Satz von dem Herrn Professor Hetzer, das ist der Chef von dem Institut for Technology Austria, der vor kurzer Zeit einmal gefragt wurde, was er denn für Tipps hat, um dem Altern entgegenzuwirken. Und der hat 4 Dinge gesagt. Bewegung, vernünftige Ernährung, guter Umgang mit Stress und guter Schlaf. Und ich denke, das hängt alles miteinander zusammen. Von der Ernährung her haben wir diese FX Meyer Kost. Global kann man sagen, dass das, was sozusagen an mediterraner Kost verkauft wird, vernünftig ist. Man soll am Abend nicht komplett nüchtern ins Bett gehen. Das verhindert das Schlafen auch. Man soll aber auch nicht völlig überladen ins Bett gehen. Das soll sich irgendwie vernünftig die Waage halten und wir sagen immer, das Leben soll auch Lust und Freude bereiten.
Wer Bad Bleiberg übrigens kennt, der weiß, außer Natur und im wunderschönen Bleiberg gibt es da eigentlich nicht viel. Das klingt eigentlich als Idealgegebenheit, um runterzukommen und gut zu schlafen. Wie kann denn die Natur, die ja in vielen Tagesprogrammpunkten bei Ihnen im Bleiberg Einzug findet, zu besserem Schlaf verhelfen?
Es sind so insgesamt 4 Basisvoraussetzungen, die für guten Schlaf, die guten Schlaf triggern. Es sollte in der Nacht finster sein, dass der Melatoninspiegel steigen kann. Und es sollte ruhig sein, dass wir nicht geweckt werden. Und wir sollten tagsüber in der Sonne gewesen sein, dass das Melatonin unterdrückt wird, dass die sozusagen die Wippe zwischen Wachen und Schlafen gut hin und her geht und wir sollten uns tagsüber bewegt haben, um unsere Stresshormone abzubauen. Ich finde, da haben wir ganz ideale Voraussetzungen, den Leuten wieder zu besserem Schlaf zu verhelfen.
Stichwort Bewegung. Lieber Sport am Morgen, zum Mittag oder am Abend?
Also man sollte am Abend vielleicht nicht zu intensiven Sport machen. Aber bevor man gar keinen Sport macht, ist es vernünftig, am Abend Sport zu machen. Was man ja aus dem Spitzensport weiß, beispielsweise bei den Eishockeyspielern, wenn am Abend ein Spiel ist, die schlafen um 3, 4 Uhr morgens ein. Das ist natürlich für junge, trainierte Sportler kein Problem, aber für jemanden, der im Beruf sonst steht, nicht so gut. Also ein vernünftiges Maß an Sport ist wichtig und Bewegung ist wichtig, weil da bauen wir unsere Stresshormone ab. Sozusagen Stress schüttet ja Cortisol aus, schüttet Adrenalin aus und da wird Energie bereitgestellt und die wird durch die Bewegung abgebaut.
Und bleibt das im Blut, sind das alles Parameter, die uns nächtens wach halten?
Das sind Parameter, das kann man auch sogar nachweisen, das sind Parameter, die so bei diesen stressgeplagten Nichtschläfern tatsächlich erhöht sind.
Jetzt würde ich als Laie noch einen Punkt ergänzen vorhin, die Sie angeführt haben. Wie schaut es denn mit der Schlaftemperatur aus? Weil ich bin zum Beispiel einer, der bei heißen Nächten viel schlechter schläft als bei kühlen.
Also da würde ich mich auch nicht getrauen, alle über einen Kamm zu scheren, sondern von den schlafmedizinischen Gesellschaften gibt es so den Hinweis, es sollte so ungefähr 18 Grad haben. Es geht im Sommer aber nicht. Ich würde glauben, das sollte man individuell beantworten. Es gibt Leute, die sind sogenannte Warmschläfer, die schlafen besser, wenn sie warm haben. Es ist auch so, dass man mit kalten Füßen nicht einschläft. Kalte Füße verhindern das Einschlafen. Also da braucht es tatsächlich die Wollsocken, dass die Frauen, die darunter leiden, einschlafen können.
Letzte Frage, für wen und wann lohnt denn der Griff zur Tablette?
Auch da würde ich einen sehr pragmatischen Zugang empfehlen. Also wenn jemand akut mit bei maximaler psychischer Belastung über mehrere Tage nicht schlafen kann, dann kann man einen Tranquilizer geben, kurzfristig. Man sollte ihn bei Zeiten absetzen, und zwar einfach deswegen, weil sie nach kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit an Wirksamkeit verlieren und man dann die Dosis steigern muss. Aber kurzfristig ist nichts dagegen einzuwenden. Bei Depressiven sind Antidepressiva, die ja kein Suchtpotenzial haben, das Mittel der Wahl, das muss man auch sehen. Und es gibt seit letztem Jahr ein ganz neues Medikament am Weltmarkt. Das ist ein sogenannter Orexin-Antagonist. Orexin ist etwas, was in unserem Zwischenhirn produziert wird und uns munter macht, beziehungsweise eine Dimmschalterfunktion hat. Und da gibt es ein Medikament, seit kurzem eben auch in Österreich erhältlich, das man geben kann und das auch bei dieser Stressschlafstörung gut wirkt. Und wenn also jetzt die Möglichkeit für diese kognitive Verhaltenstherapie nicht gegeben ist, aus verschiedensten Gründen, dann ist das durchaus einmal eine Alternative und das sollte man mit dem Betroffenen ganz unaufgeregt diskutieren.
Gut, jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Das heißt, der Tranquilizer wird nur eingesetzt, um diese Abwärtsschlafspirale zu durchbrechen.
Ja.
Dann sollte er abgesetzt werden. Gibt es vielleicht Alternativen? Weil ich denke jetzt an die Apotheke, da gibt es ja zig Schachteln, die guten Schlaf propagieren, von Melatonin-Tabletten über Histamine bis hin zu pflanzlichen Präparaten. Was gibt es denn für Alternativen, wo Sie sagen, das sollte ich aber vor dem Tranquilizer probiert haben? Was ist Ihr persönlicher Tipp?
Also ich finde, am besten und gut ankommt trotzdem diese kognitive Verhaltenstherapie mit kurzfristiger Schlafrestriktion. Bei vielen anderen so pflanzlichen Produkten gibt es eben, und auch bei Melatonin, einen erheblichen Placebo-Effekt. Und das Schönste ist aber, wenn die Leute das Gefühl haben, ich bin's, der steuert, und die Leute lernen das auch, wenn sie merken, ich schlafe wieder schlechter, dann verkürzen sie die Schlafzeit wieder. Wenn sie merken, es geht besser, dann kann man die Bettzeit wieder ausdehnen. Und dann ist der Erfolg aber des Wiederschlafenkönnens komplett beim Betroffenen und nicht beim Medikament oder bei irgendwelchen Beruhigungsmitteln.
Herr Dr. Pomsola, bevor wir hier zu lang werden und unsere Hörerinnen und Hörer einschlafen, was wir in diesem Fall ausnahmsweise natürlich nicht wollen, darf ich mich bei Ihnen für Ihre Expertise und die zahlreichen Tipps ganz herzlich bedanken. Ich denke, da ist für jede und jeden was dabei, dass er oder sie mitnehmen kann, um heute Nacht besser zu schlafen.
Danke vielmals.
Falls Sie unter schlechtem Schlaf leiden, hoffe ich, dass hier ein paar hilfreiche Tipps dabei waren. Bei Schlafproblemen kann ich Ihnen außerdem einen Ausflug in das schöne Örtchen Bad Bleiberg wärmstens empfehlen. In diesem Sinne, gute Nacht, schlafen Sie gut. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.